Staatsbürgerkunde. Folge 43, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Und heute sind auch wieder mal meine Eltern mit dabei, Christine Fischer.
Schönen guten Morgen.
Und Lutz Fischer.
Auch guten Morgen.
Genau, wir haben uns ja ganz lange nicht hier zusammengefunden. Wir haben uns schon zwischendurch gesehen. Aber die letzten Sendungen waren ja alle mit externen Gästen und ja, freue mich, dass wir uns wieder mal hier zu dritt zusammengefunden haben.
Auf jeden Fall.
Wir hatten auch schon alle Sommerurlaub, das heißt, können jetzt quasi in die Herbststaffel übergehen. Zu den vorangegangenen Folgen können wir uns vielleicht am Schluss noch ein bisschen unterhalten. Du hast ja das Buch gelesen, Kinderland von Marvel.
Mhm,
da können wir vielleicht am Schluss noch ein bisschen was sagen. Aber das haben wir ja immer so ein bisschen ausgelagert aufs Ende. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit unserem heutigen Thema, das wir uns zusammen überlegt haben. Und zwar soll es gehen um Kunst und Kultur in der DDR. Und was sich dahinter verbirgt, hatte ich mir mal so überlegt. Man geht ja dann am Wochenende oder an Feiertagen dann doch gern mal ins Museum oder abends mal ins Theater heutzutage und hat es vielleicht auch früher gemacht. Und ich wollte mal wissen, wie das sich in der DDR verhalten hat, was man da so machen konnte, beziehungsweise welche Angebote es denn so von staatlicher Seite gab. Und fangen wir mal vielleicht damit an. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, können wir vielleicht so aufteilen in Museen, Baudenkmäler und Kultureinrichtungen. Was habt ihr denn in Weida und Umgebung noch so für Museen in Erinnerung, die es da so gab, beziehungsweise was wurde denn da ausgestellt?
Ja, also ich würde es nicht bloß auf Weida und Gera beziehen, sondern ich komme ja aus Jena.
Achso, da kannst du natürlich auch aus Jena doch berichten.
Dann kenne ich von der Kindheit her zum Beispiel viel mehr so die Museen und sowas, weil wir da ständig mit der Schule hingehen mussten. Also es gab eine Menge so Kulturdenkmäler, Museen und Einrichtungen. Da wurde schon viel Wert drauf gelegt und es wurde auch von der Schule aus viel Wert drauf gelegt, dass man das mit besucht. Allerdings muss ich sagen, immer schön selektiert. Also es gab Sachen, die waren wichtiger, die wurden eben höher geschätzt und es gab eben Sachen, die wurden eben, naja, das könnte man machen, aber das ist nicht so wichtig.
Wenn wir mal bei den Museen bleiben, was wäre da zum Beispiel gewesen von einem wichtigen Museum, das man als Schüler oft besucht hat?
Ja, also zum Beispiel die ganzen nationalsozialistischen Gedenkstätten wie Buchenwald und Auschwitz und so, die mussten besucht werden. Da war ich ja Lehrer und die habe ich eigentlich jedes Jahr besucht, immer mit anderen Schulklassen, aber auch als Schüler haben wir die besucht. Denn wenn bei uns kamen wir zu Besuch, hatten wir einmal eine Austauschschülerin aus Frankreich, die haben wir damit hingeführt und so. Also das waren so wichtige Sachen.
Es gab aber auch in jeder Stadt, sag ich mal so, Museen oder Einrichtungen, die jetzt speziell die Heimatstadt oder so betroffen haben. Also bei mir in Weida gab es zum Beispiel immer die Osterburg. Das ist eine ganz, ganz berühmte Burg im Ostthüringen, die auch heute wieder sehr schön hergerichtet ist, wurde aber auch schon zu DDR-Zeiten versucht zu erhalten. Also da war dann so heimatgeschichtliche Sachen, die man dann angucken konnte. Natürlich gab es auch immer irgendwie eine Ausstellung für Geschichte nach 1945. Also ich muss sagen, so dass die ältere Geschichte wurde ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Also es war vieles dann wirklich immer erst nach 1945, was ich auch sehr bedauere, weil unsere Generation weiß jetzt gar nicht so viel über die eigene Heimatgeschichte. Das wurde einfach so ein bisschen zurückgedrängt.
Aber wenn wir mal bleiben bei der Osterburg jetzt gerade, die ist ja wirklich jetzt im Mittelalter entstanden und halt zur Gründungszeit von Weida. Wurde das dann auch zum Thema gemacht oder wie hat man das dann thematisiert, dass es eben auch eine Zeit vor der DDR gab?
Also von meiner Erinnerung her wirklich wenig. Also man wusste, dort haben Vögte gelebt und so und man hatte ja auch Eltern und Großeltern, die einem das ein bisschen erzählt haben. Und man hat natürlich auch dieses Museum besucht. Das war schon also immer auch mit alten Möbeln und Münzen und so. Das gab es schon immer. Aber von der Schule her, muss ich sagen, wurde über die Heimatgeschichte die vergangenen Jahrhunderte nicht so beleuchtet.
Zum Beispiel, wem das alles gehört hat. Ja. Und diese ganze Reußenfamilie und so, diese Herzogstitel, die es alles gab, das hat man eigentlich gar nicht erfahren. Also das wussten bloß ein paar alte Leute und ein paar, die sich sehr interessiert hatten. Aber so die große Bevölkerung, die wusste, es gab eine Osterburg, aber was das eigentlich für eine Bedeutung hatte, das wussten eigentlich wenige.
Es gab ja zu der Zeit auch wenig so Broschüren und Flyer, wie man es heute nennt, also wo man hätte nachlesen können, Also das war ein bisschen schwach.
Wir haben ja in der Schulfolge, glaube ich, in einer der Schulfolgen auch darüber gesprochen, dass man sich bemüht hat, das alles in so einen großen historischen Kontext zu stellen. Also die ganze Entwicklung bis hin zur kommunistischen, klassenlosen Gesellschaft. Hat man das dann da auch versucht bei so historischen Denkmälern oder jetzt gerade, wenn es jetzt um die Geschichte geht?
Doch.
Hat man es eher, wie du sagst, Mutti, tot geschwiegen, also jetzt oder nicht so nach oben gehoben, dass man drüber gesprochen hat?
Also ich kann mich nur nochmal wiederholen. Also ich in meiner Erinnerung ist es so, dass die Zeit, wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es immer Ausstellungen und. Und die Zeit, die es halt wirklich, sag ich mal, wenn die Osterburg 900 Jahre alt ist, dann gibt's ja eine lange Zeit davor, da wussten wir uns so nicht drüber Bescheid. Und das hat man auch, glaube ich, im Heimatkundeunterricht nicht so irgendwie beleuchtet.
Und wenn es darauf eingegangen sind, dann immer nur als, das ist ein Beispiel für den Feudalismus und ja, das war eben so schlecht und so.
In dem Kontext, ja.
Und dann aber ein bisschen froh, dass wir das überwunden haben, so ungefähr. Und da sind sie eben ganz schnell drüber weggegangen und so weiter. Von Jena, wo ich es kenne zum Beispiel, gab es ja auch ein paar sehr berühmte Männer eben, Karl Zeiss, dann Otto Schott und so weiter. Die gab es da ja alle und auch die wurden so eingeordnet wie, ja, also vor dem Krieg, da haben die den Kriegstreibern mitgeholfen und so weiter, was die alles so Gutes gemacht haben, dass die die Ersten mit waren, die also wirklich so eine Sozialversicherung und eine Absicherung der Arbeit eingeführt haben, dass die Arbeiterwohnungen eingeführt haben und so weiter. Das hast du alles erst hinterher erfahren. Erst so nachher, wenn du ein bisschen älter geworden bist und dich ein bisschen mehr damit befasst hattest. Also das wurde eigentlich ein bisschen so alles eingeordnet, wie sie es gerne gebraucht hätten.
Ich sage jetzt mal, in Jena Karl Zeiss war ja wahrscheinlich zur DDR-Zeit auch noch eine Marke oder Name, von der die Stadt gelebt hat.
Klar.
Und da musste man schon wahrscheinlich ganz große Anstrengungen machen, das in diesem historischen Kontext so ein bisschen anders darzustellen, als es sich eigentlich verhalten hat.
Gut, da waren es auch ganz clever, muss ich sagen, weil in Jena gab es auch viele Museen, da gab es zum Beispiel ein optisches Museum und da gab es auch ein Zeiss-Planetarium und so. Und da wurde dann immer hervorgehoben, die ganze wissenschaftliche Leistung und die war ja unbeschreiblich. Mhm. Also die ersten Mikroskope von Jena und die Planetarien und so und dann später die Multispektralkamera, die sie mit den russischen Raketen in den Weltraum geschossen haben, das haben sie alles schon so schön hochgehoben und das sind sie auf diese ganzen anderen Sachen, die wirklich fortschrittlich waren, gar nicht groß eingegangen.
Ja, das stimmt. Also jetzt, wo du das so sagst, muss ich wirklich sagen, es gab ja zu jeder Zeit gute und schlechte Sachen, aber das, was der Lutz schon gesagt hat, dass es eben auch viele soziale Sachen gab, die dann durch diese Leute geschaffen wurden, das wurde uns gar nicht so mitgeteilt. Also das hat man dann alles erst später nachgelesen oder gehört oder so. Also das Wissenschaftliche hat man schon rausgestellt, das konnte man ja auch irgendwo nicht umgehen. Aber was die auch für die Bevölkerung geschaffen haben, für die Bürger, das wurde immer irgendwo ein bisschen im Hintergrund gehalten.
Und dass das eine vielleicht mit dem anderen zu tun hat, also dass jetzt ein freies Erfindertum oder freies Unternehmertum vielleicht dann auch neue Entdeckungen oder Ideen hervorbringt, das muss man sich dann eher bemühen, ein bisschen unter den Teppich zu kehren, damit es eben nicht so wirkt, als ob auch in anderen Gesellschaftsformen tolle Erfindungen gemacht werden.
Ja. Ganz genau. Ganz genau. Also, zum Beispiel, dass jetzt die Wissenschaftler in Jena, Zeiss, Schott und so weiter, dass die die Arbeiter auch gefördert haben und dadurch die Arbeiter, sagen wir mal, ganz anders an die Sache herangegangen sind und deshalb, sagen wir mal, auch gute Produkte machen konnten, das haben sie uns verschwiegen, weil das ging ja eigentlich nach den ihren sozialistischen Propaganda nur um Sozialismus, dass man sagen kann, die Arbeiter stehen voll hinter dem Staat und deshalb schaffen sie eben tolle Leistungen und so, dass aber die Unternehmer mit den Vergünstigungen, mit dem Zusammenarbeiten, mit den Arbeitern das genauso gemacht haben, das wurde dir verschwiegen. Stattdessen wurde immer hervorgehoben, da gab es eine Arbeiterklasse, die hat gegen die Unternehmer gekämpft, auch in Jena und so, und die mussten sich ihre Errungenschaften hart erkämpfen und so weiter, aber dass vieles von Unternehmern herkam, das
gut, man muss vielleicht an der Stelle auch noch kurz einfügen, also es gab natürlich auch schlimme Verhältnisse, wenn ich jetzt an Berlin denke oder so, also die nach der Industrialisierung, da gab es einfach Mietskasernen und das kann man, glaube ich, mit Jena nicht vergleichen, weil da fiel ja dann auch der Begriff Stehkragenproletarier. Also denen ging es schon besser als jetzt den industrialisierten Großstädten.
Aber was glaubt ihr, warum hat man dann überhaupt diese Ausstellungen gemacht oder diese Museen aufrechterhalten? Weil es vielleicht riskanter gewesen wäre, die jetzt ganz zu schließen, weil dann sich die Bevölkerung auch gefragt hätte, warum das jetzt nicht mehr thematisiert wird?
Nee, ich glaube schon, jeder, der irgendwo lebt, identifiziert sich irgendwo mit dem Ort, wo er wohnt. Und irgendwas musst du den Leuten ja geben. Wenn ihr denen gar nichts gibt, dann suchen sie sich vielleicht ja Sachen, die sie gar nicht wollen. So haben sie es ja in der Hand. was sie jetzt den Leuten suggerieren und sagen, das ist dein Land und da ist eben Zeiss und Schott und Jena ist in Weida ist eben die Osterburg und so. Da haben die ja was, wo sie sich dran festhalten können und kommen nicht auf die Idee, sich irgendwas anderes auszudenken, wo sie sagen, ja, es gibt ja auch noch andere Sachen.
Ja, und dann muss man ja überlegen, also wir sind so Anfang der 60er Jahre eingeschult worden, das war gerade mal 15 Jahre, noch nicht immer nach dem Krieg, 15 bis 18 Jahre nach dem Krieg, da gab es ja noch ganz viele Generationen, die wirklich Bescheid wussten. Also mein Vater wusste viel mehr über Weida und deren Firmen und das war denen ja viel bewusster als uns dann, gell? Also es gab ja die Generation, die das alles noch kannte und das kannst du ja nicht wegschweigen. Und ich glaube, das war auch so, also ganz so nicht gewollt, aber man hat es halt schon immer so gebaut, wie es in Kontext gepasst hat.
Aber das war ja auch ein Zeichen, so wie du gerade sagst, dass es so geplant war. Die waren ja ganz froh, dass wir als zweite Generation oder dritte Generation von dem schon gar nicht mehr so viel wussten. Dadurch konnten sie, sagen wir mal, ihre eigenen Ideen viel besser lancieren und konnten die viel besser verankern. Das war schon ganz clever.
Jetzt war es ja auch so, dass gerade in den 60er und 70er Jahren war ja auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung in der DDR, wo man halt alles auf so einen wissenschaftlichen Kontext stellen wollte und eher nach vorne geblickt hat und Zukunftsvision hatte und vielleicht auch ganz glücklich war, dass man sich nicht mehr so sehr mit dem Alten beschäftigen musste.
Mir fällt gerade ein, als ich 3 Jahre alt war, also das war dann 1959, da gab es in Weida die 775-Jahr-Feier der Stadt Weida. Also nicht der Osterburg, die ist noch viel älter, sondern der Stadtgründung. Und da habe ich immer noch die Worte meiner Eltern im Ohr, also das muss ein Fest gewesen sein, das müssen die ausgestattet haben, die damaligen Bürgermeister und Stadtbevollmächtigten. Also das muss ganz großartig gewesen sein, also mit ganz viel Geschichte, mit einem ganz tollen Umzug und so. Also ich denke mal, in diesen Jahren war es noch eher präsent als dann späterhin. Also die Geschichte und solche Dinge.
Aber ich muss dazu sagen, also aus dem, was wir vorhin gesagt haben, dass eben die Unternehmer sich so viel für die Arbeit eingesetzt haben, bisschen was haben die Kommunisten daraus auch gelernt und haben es übernommen. Zum Beispiel gab es, wo ich klein war, in Jena jedes Jahr ein Schottfest. Aber es war ein riesengroßes Fest. Da haben die den Sandmann mit so einer Lore eingeflogen, da kamen Pittiplatsch und alle wirklich richtige Größen, die man so kannte, da haben die eingeladen und da kamen Tausende von Leute auf diesen Schottplatz und haben da oben ein Riesenfest gefeiert. Das heißt, die haben die Verbundenheit zwischen der Stadt, Bevölkerung und den ansässigen, die Betrieben schon mit die gefördert und genutzt. Aber das ist dann so im Laufe der Jahre eingeschlafen. Und zwar, ich nehme an, das liegt mir daran, dass auch die wirtschaftliche Lage immer schwieriger wurde und so ein Fest kostet natürlich eine Menge Geld. Also hat man es irgendwann nur gesagt, naja, das nächste Mal machen wir es ein bisschen kleiner und dann noch ein bisschen kleiner und irgendwann war eben gar kein Geld mehr da.
Und vielleicht gab es dann auch nicht mehr so viele privatwirtschaftliche Betriebe, wo man eine Verbindung mit herstellen wollte. Vielleicht wollte man dann doch eher sagen, das ist alles ein großes DDR-Wirtschaftswesen.
Nee.
Und es gibt gar nicht mehr diese lokalen Entitäten.
Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich eher weniger.
Ja, Stadtfest und sowas wurden dann schon gemacht, aber vielleicht nicht mehr so bezogen auf, also ich kann es nicht sagen, ich habe nicht in Jena zu der Zeit gelebt.
Gut, aber Betriebsfeiern gab es ja immer. Also immer wurde in Betrieben Frauentagsfeiern gemacht, Weihnachtsfeiern gemacht und so weiter. Und da wurde schon das Zusammengehörigkeitsgefühl.
Ja, aber jetzt nicht mehr auf bezogen auf so eine Firma wie Schott oder Zeiss. Also das ist wirklich eine Zusammenarbeit zwischen Stadt und privatwirtschaftlichen Unternehmen gab. Das war dann eher, je später es wurde, wahrscheinlich im Laufe der DDR, gab es dann immer mehr volkseigene Betriebe, wo man dann gar nicht mehr den Gründungsunternehmer dahinter gesehen hat.
Ja, na gut, um die Gründungsunternehmer ging es eigentlich weniger, muss ich sagen. Also es ging wirklich mehr um die Betriebe selbst. Also, dass es, sagen wir, Karl Zeiss war, das war eigentlich egal, oder Schott. Es ging darum, es ist eine Firma, die bei uns ist und die macht etwas für die Bevölkerung, von der leben wir.
Aber um nochmal wirklich auf den Punkt Museen zurückzukommen, es gab ja auch viele andere Museen und ich sag mal, geschichtlich weiter nach hinten geblickt, das hat man dann eigentlich noch, das hat man mehr gefördert oder auch mehr aufrechterhalten. Ich sage jetzt mal Schiller in Jena oder Goethe in Jena und Ernst Appel, gut, das war jetzt auch ein Forscher. Also
Weimar.
Also mit der Zeit konnte man fast noch ein bisschen besser umgehen, weil es sehr viel weiter zurück lag, ja. Also vor der Industrialisierung und so weiter.
Aber das waren auch wieder die, wo sie, ich muss sagen, also DDR hat wirklich immer so punktuell sich Sachen rausgesucht, wo sie gesagt haben, das fördern wir und das andere nicht. Es gab auch viele Dichter, die es überhaupt nicht gefördert haben. Denkt man an das eine Haus von dem Dichter, wo wir auch besucht haben, was sie überhaupt nicht aufgebaut hatten. Das war so ein romantischer Dichter, wo wir in Brandenburg irgendwo waren. Kannst du dich erinnern? Wer war denn das? War aber auch ein Freund von die von Schiller und Goethe. Sind wir mal hingefahren und da gab's ja hauptsächlich, das haben sie erst nach der
Wende. Osmannstadt,
richtig.
Osmannstadt, Wieland, genau. Das war nicht Brandenburg, das
ja, richtig,
war
auch du Thüringen. Hast recht. Aber das war jetzt so ein Museum, das haben sie überhaupt nicht gemacht gehabt, das ist jahrelang privat genutzt geworden, bis es erst nach der Wende neu entdeckt haben wieder.
Gut, das war das Wohnhaus von dem, aber ich sag mal so, man hat trotzdem über Wieland gewusst,
ja.
Als Dichter. Man wusste, also und die um Osmannstedt rumgewohnt haben, die wussten auch, der war da mal. Aber klar, man hat natürlich auch viele Museen aus finanziellen Gründen einfach nicht fördern können. Also.
Vielleicht gerade dazu nochmal, wenn du sagst, es gab dieses Heimatmuseum in Weida oder es gab dieses Zeiss-Museum, das optische Museum in Jena, waren die gut in Schuss? Hattet ihr das Gefühl, da haben sie dann wirklich, wenn sie mal ein Museum tatsächlich fortgeführt haben, die staatlichen Stellen das dann auch gut in Schuss gehalten? Oder war das dann eher so, ja gut, wir müssen es halt machen, weil wird es irgendwie erwartet und ein paar Ältere erinnern sich noch und
nee, es war schon,
wir stecken also, da jetzt nicht so viel Geld
das
rein.
Das war schon ganz gut.
Ja, doch, also, die waren gut.
Also natürlich nicht vergleichbar mit Museen heute, das ist ganz klar. Erstens ist die Technik viel weiter vorangeschritten und so weiter. Es war manches ein bisschen verstaubt, aber es war, glaube ich, für den Zeitpunkt war es in Ordnung. Also wie gesagt, man hat überall Schilder dran gehabt, von wann dieser Schrank war und so weiter und Rüstungen und so weiter. Das haben sie schon gemacht. Wie gesagt, nicht vielleicht so professionell, wie man es heute oft in Museen sieht, was ich sehr schön finde. Also gerade auch, was heute immer speziell in jedem Museum so für Kinder angeboten wird mit Fragebogen und so Sachen. Also das finde ich sehr, sehr schön. Das war zu unserer Zeit nicht so. Also es gab eine Ausstellung und da ob das jetzt ein Kind war oder ein Erwachsener, der da durchgegangen ist, der hat halt dasselbe gelesen. Das finde ich halt heute sehr, sehr schön, dass man auch immer Punkte hat, wo speziell die Kinder dann angesprochen werden.
Aber hier ist man so zur Förderung. Also Kulturdenkmäler waren schon wichtig zu DDR-Zeiten, wurden auch gefördert, aber wie gesagt, es wurden eben ausgewählt, wie es gemacht wurde. Es gab auch viele, die privat, sagen wir, unterstützt wurden, weil sie eben nicht genug Gelder bekommen hatten. Wie in Münchendorf zum Beispiel, es ist kein Kulturdenkmal, diese Märchenwald und so, der wurde fast ausschließlich von privaten Leuten gefördert. Oder Otto Dix in Gera und so. Ich glaube, das ist eigentlich nicht viel anders als heute. Es gibt Sachen, die kannst du eben fördern, das Geld ist dafür da und für manches eben nicht. Gerade Otto Dix Haus ist jetzt erst nach der Wende geschlossen worden, weil sie kein Geld mehr haben. Weil ja, sie,
das ist erschütternd.
Weil sie kürzen mussten. Das ist eigentlich damals genau das Gleiche gewesen, DDR-Zeiten.
War das Otto Dix Haus?
Das war schon staatlich, das ja. Otto Dix Haus. Also weil das hat nichts mit, also ich glaube nicht, dass das von privaten...
Nee, das war staatlich, ist zu DDR-Zeiten ja auch mit gefördert worden. Gab's, war ein kleines Museum und kannten nicht viele, muss ich sagen, aber die Stadt Gera hat sich darüber mit identifiziert. Und wurde eben gefordert. Und jetzt plötzlich ist kein Geld mehr da und haben sie es zugemacht müssen.
Das finde ich auch
und
ganz furchtbar.
War vielleicht auch ein Thema, weil ihr sagt, alles Antifaschistische wurde dann halt so ein bisschen gefordert. Otto Dix war ja auch ziemlich kritisch dem ja, NS-Regime gegenüber oder überhaupt
richtig.
Den ja auch den Klassenunterschieden oder überhaupt Ungerechtigkeiten zwischen Arm und Reich, dass das vielleicht auch ein Thema war, was eben aus Sicht der DDR-Führung förderungsfähig war.
Ja. Auf jeden Fall, hat man ja auch im Kunstunterricht, wurde ja auch über Otto Dix gesprochen. Also das war schon eine Persönlichkeit, die man, sag ich mal, aufrecht gehalten hat oder uns näher gebracht hat.
Und verfolgter Künstler mit entarteter Kunst, dass so ein Thema natürlich dann auch durch die Gegner des NS-Regimes dann auch nochmal hervorgehoben wird. Kann man sagen, dass es dann auch damit immer große Einflüsse gehabt hat, was gefördert wird und was nicht, wie du schon am Anfang gesagt hast.
Ja. Und weil du sagst, wie sind die Denkmäler gefördert worden und so. Wie gesagt, es wurde ausgesucht, wie man es fördert. Es gab Kulturdenkmäler, die wurden mit Geld überschüttet und so. Es gab wieder welche, die hatten gar kein Geld, die wurden sogar zweckentfremdet. In der Osterburg hatten sie die Jugendherberge drin.
In einem Teil der Gebäude, ja.
Dann haben wir ein Museum mal gesehen, das haben sie als Lazarett umgebaut gehabt. Aber wirklich alles, die ganzen alten Tapeten und so, haben die wirklich kaputt gemacht, haben sie Waschbecken eingebaut und...
Das war Schloss Rheinsberg, also das war erschütternd.
Das war wirklich Wahnsinn.
Eine Fotoausstellung.
Ja.
Und das haben wir vor 3 oder 4 Jahren besucht. Das war wirklich erschütternd. Also man hat überhaupt keine Rücksicht genommen.
Ja.
Man hat Parkettböden mit Linoleum zugekleistert. Ja. Man hat, wieder Lutz sagt, man hat Heizkörper eingebaut und hat dafür wunderbare Kachelöfen weggerissen.
Ja.
Also es war kein Lazarett, es war ein Sanatorium für Lungenkrankheiten oder so. Aber wirklich rücksichtslos. Also wenn man da die Bilder gegenüber sieht, das ist schon beeindruckend. Und ich habe hier, also das können jetzt unsere Hörer leider nicht sehen, aber ich habe hier 2 Fotografien von vom Pfingstberg in der Nähe von Potsdam.
Ganz kurz, das würde ich abfotografieren und auf die Webseite vom Podcast stellen, dann könnt ihr euch die Fotos mal angucken. Und ja, was sieht man jetzt da drauf?
Also hier sieht man zum Beispiel den Pfingstberg zur Zeit der Wende, völlig alles zugenagelt mit Brettern, mit Graffiti vollgeschmiert, alles verfallen, der Park davor überhaupt nicht gepflegt. Und dann waren Papa, also der Lutz und ich glaube 2006 haben wir das uns das erste Mal angeguckt. Also das ist sowas Wunderbares anzuschauen. Erstens dieser Blick über Potsdam und Werder und man kann ja da gucken fast bis Berlin. Also man kann einfach nur dankbar sein, dass diese Sachen, das stand ja schon vor dem Abriss. Mhm. Also da hat sich dann wirklich eine private Initiative gefunden, die diesen Pfingstberg halt gerettet hat.
Da gibt es übrigens auch eine Fotoausstellung dazu, ja, wie es vorher hinterher aussah. Also da hat man mal Bilder gezeigt, wie das, gerade die Mosaiken, wie die aussahen vorher, zum Teil kaputt und wie sie die Kacheln wieder zusammengesetzt haben. Das war furchtbar.
Eine Leistung. Und da ist auch eine ganz große Tafel. Ja. Also das ist viel mit privaten Spenden wiederhergestellt worden.
Aber es ist ja schon ein Ding, dass auch dieses verfallene Monument quasi als Postkarte herausgegeben wurde. Das war eine offizielle Postkarte.
Nee, ich glaube, das haben wirklich Liebhaber dann gemacht, als es hieß, der Pfingstberg wird restauriert.
Also steht auch hinten drauf, Zustand 1988, also richtig, ist eher eine dokumentarische Postkarte.
Ja, ja, genau. Also das hat man wahrscheinlich noch gemacht, bevor man dann angefangen hat zu restaurieren und gesagt hat, so, das müssen wir einfach festhalten. Mir läuft es jetzt noch kalten Rücken. Und wenn man das sieht, und das war ja, ist ja nur eins von vielen, vielen Denkmalen.
Und dann haben wir noch mal eins gehabt, auch so eine schöne Burg war das irgendwie, die haben sie als Ferienlager genutzt gehabt und haben die auch total runtergewirtschaftet und so, bis sie jetzt kaum noch. War es nicht Kapellendorf sogar, wo wir Bilder gesehen haben, wo die dann noch Fahnenappell gemacht haben? Da gab's, waren wir auch mal drin, haben sie so Bilder drin ausgestellt gehabt. Also die haben schon oftmals Sachen gemacht, DDR.
Zweckentfremdet.
Oder wenn sie, sagen wir, gar kein Geld mehr hatten, haben die auch mal gleich ein Baudenkmal weggerissen.
Ja.
Da gab es keinen Denkmalschutz oder irgendwas. Gerade in Dresden, Berlin und
Stadtschloss Berlin. Ja.
Aber auch in anderen Städten wie Jena, Gera, überall.
Würde ich sagen, das hat jetzt hauptsächlich Baudenkmäler aus der feudalistischen Zeit getroffen, also jetzt gerade so Schlösser, Burgen, dass die so ein bisschen vernachlässigt wurden?
Nee, es hat einfach daran gelegen, dass man kein Geld für diese Dinge hatte. Irgendwann waren sie halt Einbruch gefährdet oder so, dann muss man ja reagieren und dann hat man es halt abgerissen.
Ich sage jetzt auch noch sowas wie die Domburger Schlösser an der Saale oder die Saale-Schlösser oder Elbhang-Schlösser.
Also Dornburger Schlösser habe ich jetzt wirklich ganz vor 3 Wochen erst mal wieder angeguckt, nach vielen, vielen Jahren dazwischen. Ja, wie gesagt, man kann einfach nur dankbar sein, dass diese Wende kam. Also alles so farblich wunderschön gemacht, innen drinne alles schön aufbereitet. Also ja, also wunderbar, dass es nicht kaputt gegangen ist. Also früher war halt alles einheitsgrau, auch die Dornburger Schlösser hatten irgendwann diesen grauen Putz.
Obwohl da jetzt auch Goethe zu Gast war und man den ja jetzt auch, wie du schon gesagt hast, auch hochgehalten hat.
Es war offen, man konnte immerhin, auch die Gartenanlagen waren eigentlich immer sehr schön gemacht,
genau.
Aber die Gebäude an sich hatten halt nicht diesen Glanz, wie sie heute sind.
Und es gab ja auch in dem Sinne nicht so den Tourismus, dass man gesagt hätte, für wen dass es einen Anreiz gibt, das jetzt auch über die eigentliche Erhaltung des Baudenkmals an sich schön zu halten und schön zu machen. Also, also Ausflugstourismus in dem Sinne, wie es hier heute gibt es ja nicht.
Eher in der näheren Umgebung, denke ich mal. Und na, gut, es gab bestimmt immer ein paar Leute, die haben sich Weimar angeguckt.
Ja.
Also das war immer sicher auch ausländische Gruppen, könnte ich mir vorstellen. Also
wenig, muss ich sagen.
Wenig, also aber gab es bestimmt. Deshalb hatten wir ja auch Dresden und Weimar und so hat man schon versucht zu erhalten. Also das war nicht in ganz so einem schlimmen Zustand wie andere Sehenswürdigkeiten.
Wenn man sich jetzt dazu entschlossen hat, so ein Baudenkmal oder so ein Museum zu erhalten, dann waren das aber alles Angestellte, also staatliche Angestellte, die dort gearbeitet haben. Also es waren jetzt weniger Stiftungen, wie du es vorhin gesagt hast, die da irgendwie finanziert wurden. Die waren dann wirklich Angestellte und die hatten dann die Aufgabe, dieses Museum, Baudenkmal zu verwalten.
Ich würde sagen, fast alles, doch.
Möchte ich jetzt nicht so behaupten, weil wir haben ja nicht alles erfahren. Mhm. Amerikanische
Stiftungen?
Und auch aus Leute, die Investor. Im Exil dort gelebt haben oder so, die gesagt haben, ich komme aus Weimar oder ich komme aus Dresden und ich würde da gerne was spenden. Das hätte uns nie jemand gesagt.
Spenden schon, aber die dann tatsächlich dort gearbeitet haben. Also der jetzt in Weida auf der Osterburg war,
Und die Verwaltung, das war alles staatlich.
Das waren schon Einheimische oder aus der näheren Umgebung.
Ja. Gerade diese ganzen Kulturdenkmäler, die waren fast alle in staatlicher Hand.
Aber es gab natürlich, wie in so Städten wie Weimar oder so, gab es natürlich viele, viele Professoren und Leute, die das Ganze immer aufrecht gehalten haben und geforscht haben und so.
Gut, weil du sagst Weimar, da gab's ja die, da gab's
Stiftung Weimar.
Die eine Stiftung, Klassik ja. Weimar, die gibt's und die hat sich damals schon eingesetzt für den Erhalt dieser ganzen Denkmäler. Aber da hast du schon recht, die haben bestimmt viel auch aus dem Ausland bekommen, auch aus dem Bundesrepublik, aus dem Westen. Denke ich mal, wurden die viel mit geholfen.
Denke ich auch.
Dass es nicht alles verfällt.
Genau, weil DDR hätte es auch immer solche Sachen zum Großteil gedacht, na gut, wenn wir ein bisschen Geld übrig haben, dann fordern wir das auch, aber momentan ist nicht viel Geld übrig und so.
War eigentlich nie übrig.
Also auch Kirchen, denke ich mal, hat man irgendwie sehr aus der Bundesrepublik versucht, irgendwo zu erhalten.
Kirchendenkmäler und ja, sowas, das stimmt schon.
Aber vieles ist auch gerade noch so dem Verfall entronnen. Also ja. Das haben wir gerade auch an der Ostsee da oben, diese kleinen Dorfkirchen und so. Man liest das ja dann immer, dass da ganz viel, Gott sei Dank, nach der Wende wieder aufgebaut wurde, bevor es halt wirklich ganz verfallen war.
Aber dann auch mit privaten Spendenmitteln auch zum Großteil, oder? Also nach der Wende.
Ich denke mal, dieser Fördertopf, wie hieß es nach der Wende? Also da gab es, ja, also dieser Solidarpakt, den wir ja heute noch haben, dieser Solidaritätszuschlag, denke mal, dass der auch viel für solche Sachen verwendet wurde. EU liest man auch manchmal, dass von der EU Gelder kamen für bestimmte Sachen. Also wie gesagt, wir können nur froh sein. Also wenn wir heute viele Dinge haben wir ja vor der Wende überhaupt nicht gesehen, weil wir einfach nicht hingekommen sind. Man sieht es dann nur auf Gegenüberstellungen und man kann eigentlich nur glücklich sein, dass es so passiert ist.
Und wenn man so, gerade bei dem Erhalt von Denkmälern sind, so wenn man so die Innenstädte anguckt, es gibt viele schöne Häuser, die hast du gar nicht gesehen.
Nee.
Weil entweder war das Geld nicht da, da hat man eben den Stuck einfach abgeschlagen.
Ja.
Man hat eben da Einheitsfenster reingebaut und so. Die Giebel wurden verändert und so. Man hat gar nicht gesehen, was für schöne Häuser das waren. Erst jetzt, wenn die Sachen mal wieder ein bisschen mehr Geld als und wo es wieder Privatinitiative gibt und wieder Privatleute sich auch leisten können, vor allem, da werden solche Häuser wieder toll hergerichtet. Du findest jetzt fast in kleinsten Dörfern, findest du wirklich toll hergerichtete, im Originalzustand hergerichtete Häuser.
Gerade auch in Weida, gell, die auf dem Marktplatz, da wusstest du gar nicht, dass das jetzt ein Fachwerkhaus war, gell. Das wurde jetzt alles freigelegt und also ja, wie gesagt, wir können alle nur froh sein. Sonst wäre also vieles kaputt gegangen.
Die hätten vieles untergehen lassen.
Ja. Beleuchtet man noch einen anderen Aspekt, was ich hier aufgeschrieben hatte, Theater und Kunsteinrichtungen. Man ist ja vielleicht auch mal abends ins Theater oder ins Kino gegangen. Es gab ja schon mal die Folge über Kino, die ich mit dem Erik gemacht habe. Ich weiß, in Weida gab es auch ein Kino, also wirklich ein richtiges Kino. Das ist jetzt ein Bürgersaal, wo halt verschiedene Veranstaltungen drin sind, unter anderem auch ab und zu Kino.
Mhm.
Wurde aber auch damals schon als Theater mit benutzt, glaube ich. Gell? Wenn
klar.
So Wandertheater da waren, dass die dann auch da aufgetreten sind.
Eher Konzerte. Ja. Ins Theater ist man von uns aus, von Weida, wirklich nach Gera gefahren, weil das waren nur 12 Kilometer. Das war auch gut organisiert mit Bussen. Also wenn man so ein Anrecht hatte, fuhr dann vom Marktplatz dieser Bus weg. Also ins Theater ist man eher nach Gera gefahren. Aber so Konzerte mit Künstlern und so, die fanden dann auch oft dort statt, ja.
Und jetzt gerade beim Theater, da hatte Gera ein eigenes Ensemble.
Ja.
Und haben dann eigentlich auch Vorstellungen gemacht, zu denen man ganz normal Karten kaufen konnte.
Ja.
Oder war das auch wieder reglementiert und man ist da gar nicht so dran gekommen, wie jetzt an...
Was zum Beispiel reglementiert war, aber das ist ja heute ähnlich. Also heute gibt es den Semperopernball und so weiter. Da gibt es ja auch Karten nur für ausgesuchtes Publikum oder ganz wenige für Normalbürger. Das war zum Beispiel sowas in Gera, wie hieß denn das dann? Auch Theaterball oder so. Da konnte man dann mal hinter die Kulissen gucken und da gab es dann immer nur so kleine Szenen, Theaterszenen. Also an solche Spezialsachen kam man auch nur mit Beziehungen dran.
Aber generell so Theater wurde schon gefördert, muss ich sagen, auch für die Schüler. Da gab es direkt Kinder- und Jugendanrechte, die relativ preiswert waren. Wir hatten in Jena kein eigenes Theater. Selbst große Städte hatten nicht immer eigenes Theater. Wir hatten bloß ein Stadttheater, aber da kamen bloß immer von Gera, von Eisenach, von Leipzig, kamen dann die Ensembles und haben da ihre Stücke aufgeführt und so. Aber wir hatten regelmäßig Veranstaltungen, Theateraufführungen und auch für die Kinder und vor allem zu guten Preisen, muss ich sagen. Gerade für die Kinder, das war wirklich erschwinglich für jeden. Da konnten wirklich auch Familien, die wenig Geld hatten, sagen, das lasse ich die Kinder mitmachen. Und es wurde, sagen wir mal, damals auch viel genutzt. Also es war nicht so, dass man gesagt hatte, da muss ich hingehen oder so. Nein, viele wollten das ja wirklich.
Doch, die Theater waren also sehr gut besucht, wenn man dann wirklich mal dort war. Und Kino, was du noch angesprochen hast, war natürlich auch ganz preiswert. Also eine Kinderveranstaltung am Sonntagnachmittag hat 25 Pfennig gekostet.
Und mit Programmheft?
Nee, das musste man noch extra kaufen.
Oh, da gab es wenige.
Aber auch das war für jeden erschwinglich und wurde natürlich zu unseren Zeiten auch viel mehr genutzt. Es gab im Fernsehen 2 Programme, manche hatten 3. Es gab keine Videos, es gab keine DVDs. Also das war wirklich so, dass man gesagt hat, wir gehen ins Kino.
Wie oft würdet ihr sagen, wart ihr im Theater oder Kino im Monat?
Also bei mir ging das so los mit 15. Da hatten wir dann, wie gesagt, so ein Schüler-Abo. Das war, glaube ich, einmal im Monat eine Veranstaltung oder alle 6 Wochen. Ja. Da habe ich regelmäßig dann teilgenommen. Späterhin haben wir eigentlich auch immer versucht, irgendwie kulturell. Also wir waren dann auch späterhin
im Anrecht.
Ne? Anrecht in Gera nicht mehr, aber man hat sich ab und zu Theaterstücke rausgesucht oder auch mal ein Weihnachtskonzert oder so.
Was war das Anrecht? War wie so Abo?
Ja, wie heute so ein Abo, ja, genau.
Theaterabo.
Dann gab es das Haus der Kultur in Gera, wo man auch ab und zu, wo dann wirklich sehr gute Veranstaltungen waren. Klar, Karten zu kriegen war immer ein Glücksfall, aber man hat dann angerufen und ja, entweder man hatte Glück oder nicht, also da waren wir auch zu...
Von wo aus habt ihr angerufen?
Entweder von der Firma aus, also von der Arbeit aus, so halt. Oder man ist hingefahren, da gab es auch eine Kasse, dass man dann gesagt hat, wir fahren hin und versuchen Karten zu kriegen.
War ja nicht weit.
Also da waren richtig gute Veranstaltungen, muss ich sagen.
Was denn zum Beispiel? Also was für Stücke und...
Es war so, glaube ich, in Kessel Buntes in Gera, da hatte ich mal Karten.
Also jetzt Unterhaltungssendungen fürs Fernsehen?
Ja.
Dann auch Theaterstücke, Goldener Spatz. War so dann, was, da haben sie tolle Filme gebracht, immer.
Oder auch einzelne Künstler, zum Beispiel war ich mal beim da war dann bloß mit dabei, Jürgen Walter war da mit dabei, also es waren teilweise wirklich richtig tolle Shows.
Ja.
Richtig tolle Shows.
Haben sie gut gemacht.
Mhm. Genau. Ballett gab es, also wirklich gute Sachen.
Und auch von Theaterstücken her, bunte Mischung oder jetzt eher Klassiker? Oder
bunte Mischung?
Ja.
Mit sehr guten Bühnenbildern, mit sehr guten Kostümen, was man heute oftmals bedauern muss, also muss ich wirklich sagen.
Also wenig Regietheater.
Ja, also wenig so eskalierende Dinge, wie man heute gerne auf die Bühne bringt. Also es war immer zeitgemäß. Also gerade die Kostüme waren zeitgemäß. Also das, was man heute immer so macht.
Hat man dann auch eher, wie gesagt, Klassiker gespielt?
Nee. Also es war
gemischt, wirklich gemischt.
Also es gab viele zeitgenössische Stücke, zum Beispiel von dem die neuen Leiden des jungen Werther und Plänzer. So haben sie gemacht. Da haben sie zum Beispiel auch mal für die Jugendlichen, um das interessant zu machen, eben so ein Stück gebracht, haben eine richtige Rockband mit auf die Bühne gestellt. Die hat dann im Hintergrund die Musikbegleitung gemacht. Also die haben schon tolle Sachen gemacht, um auch die Jugend ein bisschen ranzuführen.
Und konnte man da irgendeine Tendenz erkennen, was da so inhaltlich geboten war oder... Hat man da den staatlichen Einfluss weniger so rausgehört?
Also ich finde weniger.
Man hat Shakespeare.
Ja, man hat Shakespeare gespielt, man hat Kleist gespielt, man hat Blensdorf gespielt. Also
gut.
von allem was und.
Wir wissen es nicht, sagen wir, ob im Hintergrund nicht irgendwelche Fäden gezogen wurden, wo gesagt wurde.
Du weißt ja nicht, was verboten wurde, sagen wir mal.
Richtig, wollte ich gerade sagen. Also das darfst du nicht spielen und so.
Ja, okay.
Und Klassiker durften es garantiert immer spielen, weil da konntest du nicht viel falsch machen, muss ich sagen.
Also ich finde, man ist bei dem, was man gespielt hat, viel mehr am Thema geblieben, beziehungsweise an dem Stück geblieben, als man es heute tut. Heute versucht man ja bei vielen Dingen, das in die Gegenwart zu verlagern. Und das finde ich persönlich, ist jetzt wirklich meine persönliche, ich finde es furchtbar manchmal, dass man eine Fledermaus spielt mit Uniform oder so. Also das ist für mich grauenvoll. Da gibt es genug Gegenwartsstücke, die man zu diesem Thema dann bringen kann.
Glaubt ihr, die Entscheider haben dann vielleicht auch manche Stücke unterschätzt, dass die jetzt vielleicht doch aktuell waren, auch wenn sie in historischen Kostümen und historischen Bühnenbildern gespielt wurden, dass die doch eine Wirkung hatten auf das DDR-Publikum oder einen Bezug zu deren Leben. Jetzt sagen wir mal Shakespeare mit Irrungen, Wirrungen, Obrigkeit.
Ich würde sagen, das war vielleicht
Königsmord.
Das war vielleicht in Großstädten eher der Fall, dass gerade mal Berlin oder so, dass da so ein bisschen Hintergrunddenken eingesetzt hat. Ich glaube, bei uns in der Provinz, wenn ich so sagen darf, war es eher der Unterhaltungswert. Ja. Man hat da nicht geguckt, ach, das war jetzt eine Spitze oder so. Klar gab es vielleicht auch so Stücke, die so ein bisschen wie nennt man es, doppelzüngig waren oder so, aber eigentlich war es der Unterhaltungswert. Man ist ins Theater gegangen, man hat sich gut angezogen, man hat vielleicht dort noch ein Glas Wein getrunken. So war das eigentlich. Also man ist jetzt nicht als mal gucken, was die heute, wie sie das wieder rüberbringen inszeniert. Oder so, oder inszeniert haben. Ja, so war es nicht. Es war einfach schön.
Aber ich muss sagen, wir wurden ja auch so erzogen. Wir haben ja, sagen wir, im Deutschunterricht aber auch die Klassiker behandelt und da wurden eben, sagen wir, die Klassiker so interpretiert, wie sie es gern haben wollten. Und deshalb hast du bei solchen Stücken, wo, sagen wir mal, Zweideutigkeiten drin waren, eigentlich wahrscheinlich schon in Gedanken gleich umgeschaltet gehabt, ach ja, das haben sie dir ja so und so erklärt gehabt. Also da hat gar keiner dir Gedanken drüber dir verschwendet. Du warst schon so konditioniert zum Teil und hast eben wirklich mehr das Stück genossen und hast eben wirklich mehr Unterhaltung genossen. Wo es ein bisschen kritischer war, waren die Kabaretts.
Da wollte ich jetzt nämlich gerade drauf kommen, also politisches Kabarett in der DDR gab es jetzt wahrscheinlich nicht gefördert und auch nicht so unter dem Namen. Man hat es dann vielleicht eher versucht, in was man heute vielleicht Comedy nennen würde, unterzubringen.
Also gerade das Fettnäpfchen in Gera und so.
Es gab kritische Sachen.
Aber das war ja dann auch immer nur ein kleiner Kreis, ja. Also der da drinnen saß. Von daher denke ich mal nicht so gefährlich. In Berlin waren wir mal, das ging dann schon zur Sache. Also
doch.
Das war dann schon richtig politisch.
Aber im Kessel Bundes wäre es jetzt nicht.
Da haben wir ja jetzt mal eine Sendung gesehen, ja. Das wurde ja immer mehr eingeschränkt. Da gab es ja diese drei Dialektiker. Und die haben dann irgendwann jetzt mal auch gesprochen und die wurden immer mehr zensiert. Also die durften auch immer, am Anfang war das schon für unsere Begriffe ganz schön heftig, was die gesagt haben oder ehrlich, aber die wurden immer mehr eingeschränkt. Also
außer die kleinen Kabaretts, die haben sich schon ein paar Sachen rausgenommen, wo hinterher halt gesagt haben, dürfen die das überhaupt und so weiter. Oder denk mal an das Satirikum in Greiz, da haben sie Karikaturen ausgestellt gehabt, da hast du auch gedacht, du lieber Gott, die sind bestimmt alle verhaftet oder so. Also das im kleinen Kreis, wenn es keine große Auswirkung hatte, haben die schon sowas zugelassen, um zu sagen, hey, können wir doch machen.
Das waren halt wirklich, also ich sag mal, sowas war, glaube ich, unter Liebhabern oder besucht, aber nicht so groß wie jetzt andere Museen oder so. Und deshalb konnte man das, glaube ich, riskieren.
Ja, das gerade das Fettnäpfchen in
Gera
und in Berlin, weiß ich, Wühlmäuse, was war da?
Herkuleskeule war in Dresden. Wie hieß denn das in Berlin? Mein Gott, das ist jetzt eine Schande, dass ich es nicht mehr weiß.
Nee, Wühlmäuse ist, glaube ich, von Hallerforten gegründet, aber ich glaube, das war erst später.
Wie hießen die denn in Berlin? Fällt uns vielleicht im Laufe der Sendung noch ein.
Finden wir noch raus, hinterher.
Ja, ist jetzt peinlich, aber Papa und ich waren sogar dort.
Aber die hatten auch einen Ruf zumindest mal über die Stadtgrenzen hinaus als politisches Kabarett.
Jeden Fall.
Also die kannte man jetzt nicht nur als Berliner oder Dresdner oder.
Nee.
Also die haben auch Gastspiele gemacht. Ich glaube, irgendeinen haben wir auch mal in Weida oder in Jena gesehen. Die sind da auch hingekommen und haben das und sind dort mal aufgetreten. Also Herkuleskeule von Dresden, die kannten wir auch in Jena und in Weida.
Also Leipzig gab es die Pfeffermühle, gibt es ja heute noch.
Ja.
Mein Gott, wie hießen die in Berlin? Das ist ja.
Die waren ganz bekannt. Das ist echt eine Schande, dass wir das nicht wissen.
Ja.
Könnt ihr mal hier parallel gucken. Ansonsten, wie gesagt, Herricht und Preil oder Eberhard Kors oder so, da gibt's ja auch manchmal so Anspielungen, aber jetzt nicht so böse gegen die Obrigkeit. Das waren dann eher so Alltagssachen, die man aufs Korn genommen hat.
Richtig, und Mangel, Eberhard Kors war
oder
auch
Mangel,
so jemand.
Mangel beim Einkauf oder in der Versorgung oder so.
Sowas waren dann eher so Dinge.
Aber auch Bürokratie, das haben sie auch schon mal drauf gehabt mit.
Aber wie gesagt, es wurde immer mehr zensiert. Also es wurde auch, also war dann eigentlich gar nicht mehr als Kabarett so, zumindest im Fernsehen.
Mhm. Guck ich gerade, die Distel.
Die Distel.
Jawohl.
Distel in Berlin.
Jawohl, da waren wir drin und das war richtig gut.
Mhm. Und die haben dann wirklich auch gegen die Oberen und die Politbüro gewettert.
Weißt du, mit dem Pass? Das war wirklich, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen. Also, wir schauen nicht in den Pass, wir schauen in die Herzen oder so, hat er dann gesagt. Also es ging dann um Gott und so.
Ja.
Also das war, wer ein bisschen politischen Verstand hatte, der wusste schon, was das für eine Gratwanderung war.
Hat man das vielleicht auch gemacht, weil dann viel Besucher vielleicht auch aus dem Westen da waren und man sich so ein bisschen einen offenen Touch geben wollte und sagt, guck mal her, wir lassen doch unsere
Kritiker
auch zu Wort
kommen. Ich mir im Nachhinein vor. Also Berlin, wie gesagt, Berlin war nicht die DDR, Berlin war immer anders. Die wurden besser versorgt, die waren auch ein bisschen freier, da gab's Punker und so weiter, was wir in der Provinz überhaupt nicht kannten. Gell? Also.
Und wenn du sagst, Konzerte haben auch stattgefunden und das auch in Weida, wer ist denn da so aufgetreten? Hauptsächlich DDR-Künstler oder?
Die Alexanders haben wir mal geguckt.
Also es kam sogar aus dem Westen in Weida.
Waterloo und Robinson.
Ja.
Katja Epstein war in Weida. Oder war in Gera nur?
Das kann ich nicht sagen. Cindy und gesperrt waren, zum Beispiel in Weida, also ab und zu, also in zwei Jahren oder so, gab es dann wirklich, also das war natürlich dann brechend voll. Also das wurde dann in großen Sälen gemacht und das war brechend voll. Also.
Aber jetzt, sagen wir mal, Udo Lindenberg, der dann wirklich, das war wirklich ein Politikum, dass der dann irgendwann mal in Ost-Berlin auftreten durfte, oder gibt es ja auch diese Dokumentation über den Sommer, wo sie sich dann mit West-Berlin in Ost-Berlin die Rockstars abgeluchst haben, um halt möglichst
auch frei zu wirken
und glücklich zu wirken, wo dann hinter den Kulissen aber auch ganz schön geschachert wurde, dass was die für Lieder singen dürfen und ob Born in the USA jetzt von Springsteen gesungen werden darf oder nicht.
Davon haben wir nichts mitgekriegt. Also erst jetzt wirklich im Nachhinein.
Ich möchte mal reinwerfen, und zwar gab es jetzt ist schon auch viele Jahre her, dass in China den himmlischen Frieden und so, dass sie da irgend so eine Gruppe unterdrückt haben und so. Und ich bin ja nun ein Hobby-Zauberkünstler und dann hat einer von den Zauberkünstlern da die Diskussion losgetreten. Ja, dann müssten wir jetzt die boykottieren und durften keine Künstler mehr hinschicken und so weiter. Das ist genau das Falsche, habe ich den Leuten dann dort gesagt. Wir in der DDR, wir haben uns damals gefreut, wenn Künstler aus dem Westen kamen, die dann Sachen auch ein bisschen was gebracht haben. Erstens, was man kannten, und zweitens, um zu auch ein bisschen so die Freiheit zu spüren, muss man sagen. Gerade was der Waterloo damals gesungen hat, sein letztes Lied und so, da standen unter DDR-Bürgern die Tränen in den Augen, wo es hieß, also
Freiheit.
Westernhagen.
Nee, also in dem Lied kam Freiheit davor und so weiter.
Also dieses Boykott, sagen wir mal, das wäre total falscher Weg, sagen wir, mit solchen umzugehen. Auch das hat beigetragen in der DDR, würde ich sagen, diesen Freiheitsgedanken mitzuhelfen, mit hochzuhalten, zu sagen, es geht auch anders. Also, und das hat den Bürgern gut getan.
Das heißt, würdest du sagen, man hätte eigentlich mehr reinlassen sollen, dann hätte es die DDR länger gegeben? Also
Eher dann wäre es eher Schluss gegangen. Aber dir vom Westen aus zu sagen, wir boykottieren jetzt den Osten und schicken da keine Leute mehr hin und lassen dann, so war der Tenor von meinem Zauberfreund, dass er gesagt hat, da darf man keine mehr hingehen und wir müssen die jetzt boykottieren, müssen denen zeigen, wer wir sind. Total falsch.
Weil es würde auch da die Falschen treffen.
Man könnte ja auch anders argumentieren und sagen, je mehr westliche Künstler oder westliche Medien vielleicht auch in die DDR kommen, desto länger hätte sie vielleicht noch Bestand gehabt, weil dann hätten die Leute das bekommen, was sie vielleicht eigentlich wollten, dass sie eigentlich auch nur mal Tafel Kinderschokolade kaufen wollten und Bruce Springsteen live sehen.
Glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dann wäre dadurch ist der Wunsch immer größer geworden, wir wollen das auch.
Wenn ich gerade an den Waterloo Robinson denke, der hat ja auch so kurz moderiert und hat dann gesagt, er hat irgendwo eine kleine Insel mit seiner Frau und so. Da saßen wir da, da musstest du wirklich die Tränen unterdrücken. Ja. Also da kam dir das Eingesperrtsein so richtig zu Bewusstsein. Ja. Also das war es war wunderbar, aber auch ganz furchtbar für uns. Also wir kamen uns vor wie die letzten Erdwürmchen oder so. Also die sind da aufgetreten mit einer, mit einer Freiheit, Unbedarftheit, die konnten alles sagen irgendwo. Boah.
Ja.
Also, und trotzdem haben sie eine Textstelle in dem Lied anders gesungen, als wir es dann auf der Kassette gehört haben.
Die du aber auch kaufen konntest.
Die konnten wir kaufen,
aber auf der Bühne durfte irgendein Passus hat er anders gesungen. Das haben wir dann natürlich dann erst gemerkt, als wir die Kassette angehört haben. Also Zensur war halt immer ein bisschen dabei.
Waren die generell interessanter Künstler aus dem Westen als jetzt meinetwegen die Pudis oder City oder?
Sie waren halt aus dem Westen.
Ja. Sie waren interessanter. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen,
haben sie das Gleiche gesungen?
Nee.
Unsere Gruppen waren bestimmt oftmals besser mit Text, und Musik. Ja. Aber man muss es einfach ehrlich so gestehen, was aus dem Westen kam, war für uns Freiheit. War einfach, nicht alles. Ich habe auch sehr gerne Frank Schöbel gehört und so, also wirklich. Aber es war eben so. Die waren halt toll angezogen.
Ja, die waren
es war vielleicht ein bisschen naiv, aber es war so.
Es war ein bisschen vorurteilt, muss ich sagen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, höre ich die DDR-Künstler oftmals noch lieber, als jetzt, als ich vorher gehört habe.
Wenn ich jetzt Veronika Fischer denke, was die für wunderbare Texte hat oder so.
Ja.
Ja.
Hört ihr da jetzt andere Sachen in den Texten heute, als ihr damals gehört habt?
Viel genauer hin.
Ja.
Viel genauer hin. Und da merkst du auch wirklich.
Die haben sich damals schon was gedacht dabei.
Genau, zwischen den Zeilen. Also das ist ganz, wir haben eine Entwicklung durchgemacht, sagen wir es mal so. Damals hast du halt Hitparade geguckt, bist nach Hause gestürmt, um nichts zu verpassen. Ja, aber ich habe auch gerne wirklich nach unserer Schlagersendung geguckt.
Ja,
also ich habe nicht gesagt, alles aus dem Westen ist gut. Also es
hat mit 15 vielleicht auch mehr Spaß dran, Jürgen Drews zuzuhören in dem Fall, als jetzt zwischen den Zeilen bei Rolf, wie hieß er, Ralf? Walter?
Jürgen Walter.
Jürgen Walter.
Den habe ich aber auch geliebt. Trotzdem damals schon. Also der hatte auch so tolle Texte. Den fand ich ganz klasse und finden heute noch klasse.
Auch wenn man gerade sagt, mit dieser Zensur und hin und her. Also im Kino liefen ja auch Sachen mal, viele DDR-Filme, also haben viele aus dem sozialistischen Ausland, wurde 80-90% gespielt. Aber es gab auch ab und zu Filme aus dem Westen, die da gespielt wurden, wo ganz groß aufgekommen, der Schakal zum Beispiel oder
Alle Männer des Präsidenten, also hier, die Unbestechlichen heißt ja. Er hier, gell, mit Dustin Hoffmann und.
Ah, das war dann wirklich schon 80er, ne? Da war dann schon.
Nee, aber auch schon 70er, kam da auch schon.
Also der war.
Achso, stimmt.
88, das ja. Weiß ich genau, weil ja. Du kurz danach geboren bist oder 89.
Nee, 78.
Aber wir haben auch die DDR-Filme geguckt, die für die Liebe noch zu Marco und solche Sachen. Also, das war eigentlich uns egal, sondern da gab es wirklich bei beiden. Schöne Sachen dabei. Ja. Natürlich waren die Filme zensiert, muss ich sagen. Also die haben nicht alle Filme gebracht, die im Westen gekommen sind.
Aber jetzt gerade sowas wie die Unbestechlichen, das ist ja mit Pressefreiheit schon ein Thema, was man in der DDR dann schon hinterfragt hat, oder hat man da eigentlich nur auf Robert Redford und Dustin Hoffmann geguckt in dem Film? Also, man hat ja die Aussage, schon irgendwie mitbekommen, denke ich mal.
Da kann ich mich noch genau erinnern, wir wollten eigentlich, war ein anderer Film angekündigt, als Stolitz und ich ins Kino sind. Und ja, ohne Vorwarnung oder so, plötzlich ging der Vorhang auf und der Film ging los. Und haben wir gedacht, das ist aber ein ganz anderer Film. Und hinterher waren wir natürlich geplättet, gell, von diesem Film. Also das war ja einfach großartig. Und ja, weil nochmal, um auf Künstler zurückzukommen, ich glaube, uns hat eben auch einfach, du hast halt auch bei den Künstlern gespürt, die sind frei. Da wurden kurze Smalltalks gehalten mit dem Moderator oder so. Und das hat dich einfach fasziniert, ob jetzt der Schlager unbedingt besser war wie der aus der DDR, das stelle ich heute in Frage, aber du hast halt einfach genossen, wie die reden, was die anhatten, wo sie in Urlaub fliegen, das wurde ja dann bei Dieter Thomas Heck immer alles so kurz angeschnitten, hast du gesagt, boah, so halt.
Und wenn Künstler, sagen wir DDR-Künstler irgendwas gesagt haben, du hast immer einen Eindruck gehabt, das ist abgesprochen, ja, was die sagen.
Das war wirklich sehr schön.
Die haben sich genau überlegt, was sie sagen, wie sie sagen. Also das war nicht frei, das war nicht natürlich.
Ja. Ja, die haben bestimmt auch mal erzählt, dass sie an der Ostsee im Urlaub waren oder im Harz. Oder.
Ja, oder dass sie, eine Familie gründen oder. Aber ganz wenig. Du hast ja von unseren Künstlern, also was heute alles ausgeschlachtet wird, die haben ja da wirklich in Ruhe, in Frieden gelebt. Also da hast du nichts erfahren.
Waren denn auch mal Theatergruppen aus dem Westen da oder bezog sich denn jetzt eher auf so Musik und Orchester, denke ich mal, waren vielleicht auch?
Theater wüsste ich nicht.
Also ich kann immer nur vermuten, dass es das in Großstädten gab, dass da sicher auch mal ein Konzert in Leipzig war im Gewandhaus.
Aber nach Gera hat es da keine Theatergruppe so geschafft.
Nee, wo du sagst,
das ist mal eine Inszenierung, die hat ein westdeutscher Regisseur gemacht, das ist hier der bekannte Bühnenschauspieler.
Glaube ich nicht.
Aus dem Westen, das war jetzt nie so.
Habe ich nie mitgekriegt.
Nee. Ich will es jetzt nicht generell verneinen. Orchester vielleicht noch eher. Wir haben es ja, wie gesagt, wir haben ja auch nicht alles gewusst und erfahren. Ja. Es war ja längst nicht so.
Und es war ja alles regional. Mhm. Wenn sie, sagen wir mal, in Leipzig irgendwo ein Konzert plötzlich gemacht haben, das wurde ziemlich kurzfristig, hast es erfahren und du konntest nicht sagen, so, ich fahre morgen schnell da mal hin. Da bist du gar nicht hingekommen.
Irgend so ein russischer Pianist war, glaube ich, mal in Jena. Da standen so auch Schlangen nach Karten da im Musikhaus.
Reger.
Das war dann vielleicht ein Plakat oder was weiß ich, oder mehrere in Jena, aber auch nur dort, weißt du, wie ich meine? Und dann
ging dann nicht über die Stadtgrenze hinaus.
Und die den kannten und wussten, die haben sich halt angestellt und von vielen Künstlern wussten wir ja gar nichts. Also ich kann es immer nur wieder so sagen, es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Öffentlichkeit und wie es heute ist, gell? Dass man weiß oder nachgucken kann, was wird in Kiel im Theater gespielt oder in Berlin oder das war schon, man hat sich dann halt vor Ort orientiert. Ich meine, wir hatten ja haben noch eine Verwandte in Berlin und wenn wir die besucht haben, dann haben wir schon geguckt, dass wir mal in die komische Oper kommen oder halt gerade ins Kabarett,
in die
Friedrichstadtpalast.
Waren wir auch mal, ne?
Also kamen wir dann schon rein.
Du kamst rein.
War es nicht Prestigeobjekt nur für
gar nicht. Im
Gegenteil. Hochbetuchte und westliche
Besucher? Nein, würde ich so nicht sagen. Mm-mm.
Ein Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben, Kultureinrichtungen in Betrieben, oder betriebliche Kultureinrichtungen und das, was es in Weiler zum Beispiel unter dem Namen Makarenko gab, wo dann auch so ein Kulturhaus war.
Also Makarenko war ja in russischer, sag's mal.
Pädagoge.
Pädagoge, genau. Also, und dieses Makarenko, das war halt ein Ausbildungszentrum bei uns in Weiler für die Lederindustrie. Das war dann auch gleichzeitig Wohnheim. Und dem angeschlossen war halt ein großer Saal und der hat dann oft für Veranstaltungen hergehalten. Also da wurden Betriebsfeiern drinne gemacht, da wurden aber auch zum Beispiel meine Tanzstunde fand dort statt und dann aber auch so Sachen wie Konzerte oder gesellige Abende mit Tanzkapellen oder so. Dafür wurden dann diese Räumlichkeiten genutzt.
Also ich muss sagen, so Betriebskulturhäuser gab es viele. Da hat fast jedes
Dorf, gell?
Ja. Da hat fast jedes Dorf eins unterhalten.
Genau, das hatte ich nämlich auch gefunden.
Überall. Also da hat jeder LPG was gehabt und ich weiß gar nicht, wo ich noch klein war, da kam sogar so ein Wanderkino, kam da hin und sowas. Also das war echt toll. Theaterstücke habe ich als Kind nicht erlebt auf dem Dorf, aber Kultureinrichtungen, so Kulturhäuser gab es wirklich viele und die wurden auch viel genutzt, gerade für die von Betrieb unterstützten Vereine gab es ja auch viele. Da haben die oder Betriebe.
Brigade feiern.
Richtig,
Brigade
also.
Feiern.
Das ist war schon gang und gegeben.
Also waren eher regionale Sachen, die dort aufgetreten sind, irgendwie die örtliche Theatergruppe oder die örtliche Musikverein.
Singlegruppe oder Chor, sowas, ja.
Die eigene Band von der, die von dem Betrieb und so, die haben meistens irgendeine.
Stimmt, gab's auch.
Unterstützt.
Ja, gab's auch.
Da steht nämlich auch, dass ca. 2000 Kulturhäuser in der DDR gegeben hätte. Also es kommt dann hin, dass du sagst, es gäbe es dann fast in jeder Stadt gegeben. Und dass die dann eben so ein Sammelpunkt waren für, ja, hier steht Ausstellungen, Theater, Kabarett und Musikabende, Vortragsreihen, also eher wirklich so, ja, lokal und regional, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, wie gesagt, man war ja auch nicht so mobil, dass man hätte sagen können, die Putis geben jetzt ein Konzert in Leipzig, da fahren wir mal hin, das wäre für uns.
Aber die sind auch nicht ins Kulturhaus nach weitergekommen.
Nee, nach Gera dann eher, da waren die Putis und so. Da waren wirklich richtig gute Künstler und nicht nur DDR-Künstler, das muss man sagen. Da waren natürlich auch die Karten dann immer ruckzuck vergriffen. Aber es war ein Riesensaal. Also ich will nicht so sagen wie der Friedrichstadtpalast, aber es war riesengroß und auch eine ganz tolle Bühne. Also das hat und jetzt habe ich aber gehört, auch das wird geschlossen in Gera, das Haus der Kultur.
Die spielen eigentlich auch so, wollen wir bei uns im Podcast hier auch die Laienkünstler so mit betrachten oder lieber heute andermal?
Kommt drauf an, wie viel das noch ist, sonst können wir das auch auf einen anderen Termin verschieben, aber kannst ja mal kurz anreißen, was sich dahinter verbirgt.
So viel, dass eben sagen wir, auch die Betriebe wirklich unterstützt haben, eben solche Arbeitsgemeinschaften hieß es dann eben und auch Kulturgruppen. Da hat fast auch jeder Betrieb irgendeine Tanzgruppe gehabt oder eine Laienspielgruppe, das Arbeiter schreiben und sowas.
Oder unsere Nichte war zum Beispiel in so einer Musikgruppe, also Akkordeon-Musikgruppe und Gitarre hier beim Herrn Gerhard. Also
aber auch das wurde staatlich gelenkt, muss man dazu sagen, weil da durfte auch nicht jeder gleich so ohne weiteres auftreten. Weil ich war damals auch in dem Zauberzirkel und wenn du auftreten wolltest, brauchtest du eine Genehmigung vom Rat des Kreises, Abteilung Kultur. Da hast du dann einen Laienkulturausweis bekommen, wurdest eingestuft, wie lange du auftreten durftest, was du dafür Geld nehmen durftest. Und da hast du quasi eine Art Abnahme gemacht. Und ich habe einmal so einen Ausweis gekriegt, da durfte ich 15 Mark nehmen für eine halbe Stunde Auftritt. Da war ich 15 Jahre alt. Und so war es eben auch bei den ganzen Bands, die es da gab. Die haben so eine Einstufung gekriegt und wurden danach eben abgerechnet. Konnten dann danach auftreten. Also wurde schon gefördert, aber gelenkt.
Jetzt, wo du das gerade sagst, auch mit hier Musikunterricht und deinem Zauberhobby. Vielleicht wäre das tatsächlich das Thema, was wir das in der nächsten Folge nochmal ein bisschen vertiefen, dass man jetzt gerade mal über so Hobbys spricht und so Laienkultur, Laienkunst.
Oh, da kannst du viel machen. Ich denke, da kommen noch meine Mutter mit einfügen, die mit ihrer Häkel und die hat alles Mögliche probiert. Also da gibt's schon viele Möglichkeiten.
Weil dann würde ich sagen, könnten wir das für heute hier beschließen, was jetzt mal so allgemeine Kulturinfrastruktur in der DDR anbetrifft und würden das nächstes Mal fortführen, wenn es jetzt ein bisschen auf die regionale, lokale und persönliche Ebene runtergeht, also wo man dann nicht nur Konsument ist, sondern vielleicht auch selber aktiv werden wollte. Vielleicht können wir da so die Unterscheidung machen.
Also abschließend möchte ich wirklich nochmal sagen, dass wir echt froh sein können, dass vieles, vieles durch die Wende erhalten wurde. Andererseits hört man immer wieder, dass Einrichtungen aus finanziellen Gründen geschlossen werden müssen, wo ich dann immer sehr traurig bin und was ich auch manchmal nicht verstehen kann. Also
Heute,
also.
Und ich möchte Fazit ziehen, sagen wir, in der DDR wurde Kultur wirklich gefördert, aber wie gesagt, möglichst unter Kontrolle gehalten. Also sie haben schon sich Mühe gegeben, dass alle kulturell tätig sind. Das hat man auch bei den Patenbrigaden gemerkt und so weiter. Also es war schon gewünscht und es wurde auch finanziell gefördert im Rahmen der Möglichkeiten, dass man eben Kultur für die breite Bevölkerung bereitstellt.
Aber vielleicht ist auch wirklich manchmal die, was jetzt Theater oder so betrifft, zu experimentell dass das die Leute wirklich einfach nicht sehen oder hören wollen.
Und also
das,
exklusiv.
Ja, also
ist manchmal zu teuer einfach.
Das glaube ich auch. Und selbst in so einem reichen Land, wie wir es jetzt sind, muss ja dann immer noch die Privatwirtschaft dann irgendwie auch noch Kultur unterstützen. Also siehst du ja kein Theaterstück oder kein Musikevent, wo dann im Programmheft nicht steht, wer dann wieder die ganzen Sponsoren waren und da jetzt diese Aufführung möglich gemacht hat, wo du dich auch fragst, ist das entweder A so teuer, dass es wirklich nur so geht oder wird da wirklich so wenig Geld von staatlicher Seite gegeben, dass man sich das nicht leisten kann? Klar, es führt jetzt erstmal nicht zu einem sofortigen Gewinn und einer Produktivitätssteigerung bei der Bevölkerung, aber ich sag mal, da werden für ganz andere Sachen ganz andere Gelder ausgegeben.
So denke ich auch, ja. Aber wie gesagt, man muss auch gucken, was bringt man wie auf die Bühne? Spricht es dann auch wirklich das Publikum an? Und ist es nicht nur ein Traum vom Regisseur, das jetzt so zu machen? Also den Eindruck hatten wir ja jetzt schon mehrmals.
Ich sag mal, die Staatstheater Stuttgart, die haben wirklich ein vielfältiges Programm mit Oper, Ballett und Theater und werden aber auch genauso auch noch von großen Unternehmen aus dem Stuttgarter Raum mit unterstützt. Also da ist jetzt...
Also wenn ich höre, dass in Frankfurt manchmal Publikum aufsteht und rausgeht, dann muss man sich halt fragen, sind die Stücke... fürs Publikum gedacht.
Gut, ich sag mal, so ein, zwei Stücke im Jahr kann sich so ein Theater schon leisten. Du kriegst von den ganzen Stücken, wo jetzt keiner aufsteht und rausgeht, kriegst du wahrscheinlich nichts mit. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass diese Mischung schon irgendwie finanziert werden müsste und zumindest zur Verfügung stehen sollte.
Ja, aber vielleicht ist auch einfach das Interesse der Bevölkerung geringer geworden an Theater und solchen, sage ich mal, niveauvollen Veranstaltungen.
Das findet ja auch so in Medien oder in der Berichterstattung kaum statt. Also wann wird denn mal über eine Theaterinszenierung berichtet? Stimmt. Oder über eine...
Im Feuilleton irgendwo in einer großen Zeitung.
Ja. Und das ärgert mich ein bisschen, so sagen wir, zu DDR-Zeiten hat Kultur, gerade was wir besprochen haben, ob es irgendeine Musikveranstaltung war, ob es eine Theaterveranstaltung war, noch einen anderen Wert gehabt. Das war ein Ereignis, da bist du ordentlich angezogen hingegangen, da bist du mit Jeans gar nicht reingekommen in den Theater. Da haben die dich wieder nach Hause geschickt, das haben wir selber erlebt. Also das geht gar nicht. Heute ist diese Verlagerung von diesen... Das ist
wohl bei jedem, der kommt.
Ja, eben. Und heute ist eine Verlagerung von diesen, sagen wir, was den Leuten wirklich was bringt, gute Konzerte, gute Theateraufführungen, hin mehr zu Comedy, alles ein bisschen lustig machen, alles ein bisschen...
ja, oder halt
vereinfachen.
Oder halt wirklich sehr, sehr exklusiv.
Ja. Dass du
dann wirklich.
Das ist dir nicht leisten.
Richtig.
Aber mir fällt, das ist ein gutes Beispiel, mir fällt nur ein, diese Cats-Aufführung, die wir ja letztes Jahr angeschaut haben in Frankfurt. Wir hatten die angeschaut 1900, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, 92 oder 93 in Zürich. Kannst dich vielleicht noch erinnern. Erstens war das für uns ja, das war einfach umwerfend, dass wir jetzt Karten für Cats hatten. Und wenn ich die Veranstaltung vergleiche mit der letztes Jahr in Frankfurt, da liegen Welten dazwischen. Also da in Zürich, da kam jeder gut gekleidet.
Gut, also jetzt von der Publikumsseite.
Was der Litz aber auch sagte, wisst ihr, es war auch irgendwo bei den Leuten innen drin, ich gehe jetzt ins Theater und da gibt's und da ziehe ich mich relativ gut an, hab halt nicht ein kariertes Hemd an oder so, das war einfach in Köpfen drin. Und jetzt diese Veranstaltung in Frankfurt, ich meine, die Künstler waren hervorragend, genauso gut wie vor 20 Jahren oder so, aber das drumherum, es geht nur noch um Konsum und Kommerz. Ja. Also das geht schon los beim Personal, was dich reinlässt, das geht bei den Leuten los, die unbedingt in dieser Vorstellung 2 Flaschen Wasser trinken müssen.
Essen, trinken,
genau. Ja, und das stört mich. Das sind wir wirklich so drauf angewiesen, echt, dass das alles erlaubt werden muss. Ich meine, das stört ja dann auch einen anderen Teil des Publikums.
Gut, es ist natürlich einerseits Einnahmequelle, genauso wie bei Museen dann jetzt der Geschenkeshop dann immer.
Ja, oder Kino mit Popcorn.
Aber da ist genau die Frage, ist Kultur jetzt wirklich Kommerz oder ist Kultur Unterhaltung? Wofür ist Kultur da? Ist Kultur da, dass ich auch mal hingehe und mir den Bauch vollschlage? Ja. Oder dass ich da...
Und nebenher einen Film gucke, so muss man sagen.
Genau.
Und nebenher einen Film gucke.
Das ist jetzt die Frage.
Ja, die machen ja bestimmt 50%, hieß es ja mal, Umsatz mindestens mit dem gastronomischen Angebot, was sie da haben.
Ja. Aber ist es das? Dann, wenn sie das wollen, sollen sie ein Restaurant aufmachen und kein Theaterstück.
Na, man hört ja schon von vielen, dass jetzt... also diese ganze Heim, also schweifen wir ein bisschen ab, aber diese ganze Heim-Kino-Bewegung mit, ich baue mir hier die tollen Boxen ins Wohnzimmer und mit Leinwand und Beamer oder so, ist bestimmt eine Reaktion darauf, dass viele jetzt auch sagen, ach, zu Hause habe ich es eigentlich am schönsten, da kann ich mir in Ruhe den Film angucken, der wird nicht noch nach der Hälfte unterbrochen, weil Eis verkauft werden muss. Da schmeißt nicht von hinten jemand mir...
Oder umgedreht, dass man sagen kann, ich kann da 2 Bier dazu trinken und 2 Tüten Popcorn und keiner sagt, können Sie mal ein bisschen leiser machen.
Also ich kann mich im Trainingsanzug da hinsetzen und
also ich bin
im Unterhemd.
Gut, in beiden Fällen sind wir im Kino.
Ja,
und ich muss sagen, nee ich kann es nicht verstehen. Nee. Also in einem Kino, wo 20, also jetzt in diesen kleinen Programmkinos, wo 50 oder 60 Leute maximal reingehen, da muss nicht eine halbe Stunde lang jemand aus einer Popcorn-Tüte Popcorn essen. Das muss doch auch der Veranstalter merken, dass das vielleicht 70% der Leute stört, diese eine Popcorn-Tüte.
Und vor allem, wie gesagt, ich bin der Meinung, Kultur hat was mit Bildung zu tun und mit Erziehung und so weiter. Deshalb kann ich nicht sagen, ich erziehe die jetzt dazu, dass sie, sag mal, da zum Essen und Trinken und zum Rumpflezen hingehen, sondern die gehen dahin, um was für ihr Geist,
Bildung zu tun, ja.
Dir zu tun. Und das muss auch, sagen wir, die Veranstalter müssen das mit lernen, dass eben nicht bloß Kommerz ist. Und ich würde mir gerne wünschen, dass solche Zeiten, egal ob DDR, ich glaube auch im Westen war es dann zu der Zeit
noch anders. Na klar.
Also ich würde mir gerne diese Zeiten so wie zurückwünschen, dass man, sagen wir mal, Kultur und Kommerz ein bisschen trennt. Klar muss sich das rentieren, sonst können sie die Künstler nicht bezahlen. Das ist mir schon klar. Aber dann muss eben, sagen wir mal, Privatunternehmer einspringen, die wirklich das mit
Dann ist er recht Kommerz. Der verspricht sich ja dann auch irgendwas davon.
Nee, nicht bloß. Also es gab früher schon immer Unternehmer, die irgendeine Ausstellung und irgendeine Bilder hier gespendet haben, nur weil sie eben Kunstliebhaber waren.
Zum Beispiel der Borda in Baden-Baden oder so.
Die Unternehmer, die jetzt da sind und das nur als Kommerz sehen, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht zum Spenden von Kultur.
Also ich finde, da bin ich vielleicht ein bisschen altbacken oder konservativ, aber ich finde, in der Semperoper in Dresden, da hat niemand was verloren mit dem Ringelshirt, das verschwitzt ist. Ich sag's einfach so.
Oder,
in Salzburg oben bei den Mozart-Abend. Ein junger Mann, ich meine, der mag ja Mozart bestimmt besser kennen als ich, aber der kommt da in einem roten, verschwitzten T-Shirt rein mit dem Rucksack. Brauchen wir diesen Gast unbedingt?
Wahrscheinlich schon.
Also, nee. Ich finde,
also von der Einnahmequelle her wahrscheinlich schon. Da sind sie froh über wahrscheinlich über jeden, der kommt.
Aber vielleicht kommen dann auch 10 andere nicht mehr. Also hat man ja auch schon solche Reaktionen, gell? Also gut, es ufert jetzt aus, aber ja.
Gut, aber die Bewegung geht schon dahin, dass man halt immer möglichst mehr Bevölkerungsschichten anspricht und hier, oder also, es gibt in Stuttgart hier Ballett im Park oder so, wo du dich auffragst.
Ja, aber das ist wieder der Fehler, wo generell die Gesellschaft hat. Die ganze Gesellschaft ist immer auf Wachstum ausgerichtet. Wachstum muss nicht sein. Manchmal ist, sagen wir mal,
kleiner, aber
hier ein bisschen mehr an Niveau, auch Wachstum. Mhm. Es muss nicht die Menge sein. Die gehen immer mehr auf Menge und damit, sagen wir, mehr auf Geld. Aber ein bisschen mehr an Niveau wäre mal auch nicht schlecht.
Und ich find's eben
aber das ist ein falsches System.
Ja, ich finde es eben furchtbar, dass bei jeder kulturellen Veranstaltung mittlerweile dabei steht, so quasi für Essen und Trinken ist gesorgt. Man kann doch mal anderthalb Stunde auskommen, ohne eine Wasserflasche.
Ja, was? Für Essen und Trinken ist nicht gesorgt.
Schlimm.
Dann komme ich auch nicht in das Konzert, wo ich seit einem halben Jahr Karten habe.
So ungefähr.
Aber es muss doch, sag mal, in diesen ganzen die geschäftstüchtigen Umfeld und Gesellschaft muss auch einen Bereich geben, der sich nicht bloß am Geld ausrichtet.
Ja, das ist dann wieder dieser hochexklusive Bereich. Da zahlst du dann 200 Euro.
Das ist auch wieder Geld.
Fürs Ticket, aber dann bist du dann unter den ganz Gediegenen, die dann zu den Bayreuther Festspielen gehen.
Eine Gesellschaft hat die Verpflichtung, sag mal, die Bürger umfassend, sag mal, zu unterhalten. Also das heißt, sie müssen eine Infrastruktur bereitstellen, sie müssen Kliniken und was für Notfallen. Sie müssen aber auch was, sagen wir mal, für die Bildung tun. Und die Bildung hat nun mal kein Geld erwirtschaften. Und dafür ist sie nicht gedacht. Das müssen die Betriebe machen, das müssen die Unternehmen machen, aber.
Privatpersonen.
Aber keine Kultur muss Geld erwirtschaften, um noch irgendwas zu, die reinzubringen. Das ist total falsch gesehen.
Guck dir an, hier Bildung mit Gymnasium in 8 Jahren, das ist, und Auswahl der Fächer und Ausdünnung von Kulturfächern.
Ja. Ja.
Da geht's ja schon los. Also das ist ja wirklich noch ausgerichtet darauf, dass die dann möglichst schnell, möglichst früh in die Berufswelt einsteigen können und das ist eigentlich nur das Nötigste da haben, was dazu brauchen.
Können wir eigentlich froh sein wirklich Jahre, die wir es noch ein bisschen anders erlebt haben.
Ja, und für jeden, der sich da vielleicht auch ein bisschen absetzt und sagt, ich...
Ja, aber es ist schwer. Es wird immer schwerer, wirklich so Nischen zu finden, wo man sagt, da ist es jetzt so, wie ich es mir wünsche und da gibt es eben jetzt mal eine Stunde lang nichts zu essen und zu trinken und alle haben überlebt. Also das
ist ein gutes Stichwort in unserer kleinen Nische Podcast. Hier gab es jetzt auch eine Stunde lang nichts zu essen und zu trinken und wir haben
überlebt.
Wir haben überlebt und ihr habt hoffentlich auch überlebt und was mitgenommen aus dieser Stunde. Wie gesagt, in 3 Wochen würde ich sagen, machen wir weiter mit lokalen, regionalen Kunst und persönlichen Hobbys und Sachen. Eine schöne Ankündigung jetzt, das ist maximal vage. Aber ich würde sagen, da steigen wir dann wieder ein und dann können wir das vielleicht auch nochmal ein bisschen vertiefen, was wir jetzt angerissen haben. Ihr könnt ja vielleicht bis dahin mal eure Kommentare schreiben, was ihr über das Thema denkt, wie Kultur, Kunst aus eurer Sicht heute und gestern in eurem jeweiligen Deutschland sich gestaltet haben, was ihr vielleicht auch noch wisst von euren Eltern und Großeltern, wie die ins Theater, ins Museum oder ins Konzert gegangen sind. Was ihr vielleicht auch für Hobbys habt, wo ihr selber künstlerisch kreativ seid, das wäre mal interessant. Dann können wir vielleicht da nächstes Mal wieder drauf einsteigen.
Alles klar.
So, zum Schluss noch kurzes Feedback von dir, aber vielleicht zu Kinderland. Du hast jetzt ja gestern Abend durchgelesen, das dicke Comicbuch von Marvel. Wie fandst du es?
Ich fand es sehr schön, muss sagen. Also sehr originell, muss sagen. Bisschen schwierig zu lesen.
Man muss ein bisschen reinkommen, ne? Auch in den Strich. Hat jetzt auch ein Hörer mal geschrieben. Und es geht auch manchmal ein bisschen durcheinander mit den Sprechblasen. Und manches wird auch nicht so ganz ausgeführt. Aber
ganz genau.
Wird auch vieles nur so angerissen, aber fand ich eigentlich auch
nicht. Waren manchmal die so Sprünge drin, da hat es aufgehört und plötzlich ging es ganz anders weiter. Ich habe ein bisschen den Zusammenhang da verloren gehabt.
Das fand ich aber ganz, ganz gut, dieses Episodenhafte, dass dann wirklich immer so Sachen eigentlich nur angerissen und angedeutet wurden und es gibt eigentlich so ein großes, rundes Bild.
Also ich muss sagen, ich fand es sehr gut, eine tolle Idee, muss sagen, Amos Eck hat mir besser gefallen. Weil da hast du die Sprechblasen wirklich so schön da rein nach verfolgen können. Hier musstest du wirklich aufpassen, wenn in einem Bildchen vier Sprechblasen waren, damit du auch eine richtige Reihenfolge liest, damit du das Ganze verstehst. Also das war nicht ganz einfach. Und gut, ich war manchmal ganz klein geschrieben und meine Augen sind nicht mehr so gut, aber hat mir ganz toll gefallen, vor allem so ein dickes Buch da zu machen, also das war schon
ein 300 Seiten Comic ist schon...
Also ich finde es ganz klasse.
Schon eine Leistung. Ihr müsst jetzt noch die ganzen Folgen aus dem Sommer nachhören, die jetzt erschienen sind, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also ihr hier? Ja, natürlich. Gerade mit Marvel oder
ach so.
Was haben wir denn noch?
Ja,
was habe ich noch aufgenommen?
Von Gästen, die du hattest.
Von den Gästen, genau. Und wie gesagt, die nächste Sendung ist dann wieder mit uns. Vielen Dank auch wieder für eure Kommentare und eure Likes auf Facebook und Twitter-Posts, eure Flatter-Klicks. Wirklich ganz toll. Wir haben auch ein bisschen aufgerüstet hier an der Technik. Wir nehmen jetzt mit einem Zoom H6 auf. Ich hoffe, das klingt gut. Wir haben es jetzt noch nicht abgehört. Ich habe nur mal ein paar Tests gemacht, bevor wir heute hier zu dritt am Tisch sitzen. Ermöglicht uns auch wieder Multitrack-Aufnahmen. Und gucken wir mal, dass da die Qualität auch entsprechend ist, wenn wir jetzt schon jede Spur einzeln aufnehmen.
Sieht richtig niedlich aus.
Ja, vor allem ist es jetzt platzsparender und weit transportabler als das alte große Mischpult. Also wir sind jetzt auch weitaus mobiler. Und also wenn ihr noch Ergänzungen habt, dann gerne Kommentare schreiben oder Mails, Tweets, was immer euch einfällt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 3 Wochen wieder.
Tschüss, bis dann.
Tschüss, auch bis zum nächsten Mal.
Tschüss.